So, ich begrüße euch alle im Namen Jesus Christus. Wir haben sehr vieles erlebt letzte Woche, schon seit Donnerstag. Ich bedanke mich nochmal für die, die jetzt mitgeholfen haben, was getan haben. Gott wird uns belohnen dafür. Wir waren schon letzte Woche unterwegs. Wir waren seit Samstag in Calw, da war unser brasilianisches Hauskreis. Ich will es hier auch aussagen, Gott danken. Unser brasilianisches Hauskreis bringt mir immer wieder neue Freude. Wir haben uns jetzt schon Gedanken gemacht, wir sollen es gar nicht mehr als brasilianisches Hauskreis benennen, weil wir schon 3 oder 4 Portugiesen dabei haben. Seit die letzten 3 oder 4 Monate sind Portugiesen dazugekommen und diesmal war wieder ein neues Ehepaar. Am Sonntag waren wir eingeladen in die Gemeinde in Calw. Da habe ich gepredigt und das brasilianische Hauskreis wurde vorgestellt. Wir hatten dann zusammen Mittagessen, das hat uns die Gemeinde da gemacht oder gegeben. Und ich danke Gott dafür. Bete weiter, ich danke euch, dass ihr uns unterstützt im Gebet, in alles, was möglich ist. Danke für diese Unterstützung auch. Ich will heute wieder eine Predigt bringen aus unserer Reise, die Reihe von unserer Reise nach Israel im Januar. Und die Predigt heißt Schweigt und Verstumme. In Jesus kam Gott uns entgegen. In Jesus kam Gott uns entgegen. Das ist eine Andacht von dem Bruder Bernd Springstein, Pastor Bernd Springstein. Er ist der Pastor in der Gemeinde Gottes in Leinsfeld. Und ich lese euch vor Markus Evangelium, Kapitel 4, von 35. Vers bis 41. Markus Evangelium 4. Da habe ich jetzt die Luther-Übersetzung gebraucht und da lautet es so: Und an demselben Tage des Abends sprach er zu ihnen: Lass uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er im Schiff war, und es waren mehr Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und warf die Wellen in das Schiff, also dass das Schiff voll ward. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir verderben? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es war eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Wie seid ihr so furchtsam? Wie, dass ihr keinen Glauben habt? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Denn Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wir waren im Januar dort in Galiläa-Region oder Genezareth-Region. Und dieses See, dieses Galiläa-See, der auch genannt wird als Kinneret-Meer oder Genezareth-Meer, ist eigentlich so ein Süßwassersee, der von den Jordanfluss gebildet wird. Er ist als See genannt, weil er sehr groß auch wie ein See ist. Er hat ungefähr, ich habe hier so ein Bild, 24 Kilometer lange und ungefähr in die meiste 14 Kilometer Breite. Und die häufigen Stürme, die ihn stören, wird er dann von der benachbarten Population als See genannt. Zur Zeit Jesus Christi wohnte dort ungefähr 150.000 Leute in dieser Gegend in Galiläa. Wie gesagt, diese Andacht haben wir gehört während unserer Bootfahrt. Wir waren auf dem See und da hat den Bruder Bernd Springstein, der Pastor ist, uns diese Andacht gebracht. Ich lese euch vor, was er zum Anfang gesagt hatte. Schweigt und verstumme. So hat er angefangen. Schweigt und verstumme. Ich könnte es tausendmal rufen. Nichts passiert. Die ich anrede, können mich nicht hören, sagt er uns. Wind, Wellen, das Wasser hat keine Ohren, kein Verstand, kein Gefühl und kann nicht reagieren. Wirklich nicht? Nein, niemals. Doch einmal ist es passiert, hier an diesem Ort. Was keiner erwartet hat, was keiner so erwartet konnte, was bis heute Schmunzel als frommen Märchen bezeichnet wird, es ist passiert. Wirklich, sie müssten gehorchen, der Wind, das Wasser, die Wellen, der Sturm. Der Bruder Bernd Springstein hat uns angesprochen und sagte, schau mal das Wasser. Und wir haben so einen richtig schönen Tag getroffen, wo das Wasser richtig spiegelglatt war. Und wir haben zum Wasser geguckt und der sagte, jetzt schrei mal den Wasser an. Und sagte, schweige doch. Da war immer noch dieses Geräusch, Windgeräusch von das Boot und so weiter. Schweige doch. Viele haben es ausprobiert. Ich habe das auch jetzt letzte Woche in Calw gebraucht mit der brasilianischen Gruppe, diese kleine Andacht. Und da habe ich sie angeschrien. Und wir waren draußen, wir haben so einen schönen Platz draußen gefunden. Und da kam irgendwann so ein kleines Hund angebellt. Und ich sagte, ja, ein paar waren erschrocken, ja, von meinem Schreien, schweige, verstumme, und haben sich. Und der Hund bellte. Sie sagte, sogar Tiere. Tiere können irgendwie reagieren. Die haben Ohren. Die sehen was. Aber Wind und Meer, die haben keine Ohren. Wie kann es gehorchen? Das ist unmöglich. Wer ist dieser Jesus eigentlich? Wir müssen verstehen, dass es am Anfang oder wenn wir es im Markus-Evangelium lesen, ist es der 4. Kapitel Markus. Und das war das Anfang des Dienst Christi in dieser Welt, so gesagt. Und die Jünger Christi haben jetzt Jesus schon erlebt. Bis dahin haben sie Jesus gepredigt hören. Und die Predigt waren immer wieder mit diesen besonderen Worte, die berührten, Worte, die bewegten. Die haben auch schon Wunder gesehen, Wundertaten von Jesus gesehen. Jesus hatte bis dahin schon einen Besessenen in die Synagoge in Kapernaum geheilt. Markus erwähnt dann später, dass Jesus einen Aussätziger geheilt hatte, einen Gelähmten und so weiter. Aber irgendwie, und das lesen wir ganz deutlich in Markus Evangelium, taucht immer wieder die Frage auf, wieso kann Jesus das eigentlich tun? Woher diese Macht? Mit anderen Worten sogar wird genannt oder gesagt, ist er vielleicht der Sohn Davids? Das heißt, ist er vielleicht der Messias? Aber in der Tat, das, was sie jetzt erleben sollten, das war schon gewissermaßen eine Krönung von alles das, was sie schon gesehen haben. Es war völlig unmöglich. Jesus' Macht konnte doch nicht so groß sein. Aber schauen wir ein bisschen die Geschichte herein und dann das Bibelvers. In Markus 4, 35 lesen wir, und an demselben Tage des Abends sprach er zu ihnen, lass uns hinüberfahren. Die waren dort in Genezareth bei der anderen Seite, sehr wahrscheinlich in die 10 Städte. Und das ist dann so quer, die müssten wieder zum Norden fahren. Es ist Abend geworden. Der Tag war voller Veranstaltungen, können wir sagen, Predigten von Jesus Christus. Jesus hat vielleicht viele Tausende gepredigt. Und Jesus und die Jünger wollten jetzt nach Hause gehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mit einem Boot gepaddelt habt. Ich wohnte in Brasilien vor einem See, so gesagt. Es war ein Meerarm und das war so wie ein See und das war so 1,5 Kilometer breit und dann ja 10, 20 Kilometer lang, aber die Breite so 1,5 Kilometer. Und ich weiß, dass wir für diese 1,5 Kilometer immer mehr oder weniger so halbe Stunde gebraucht haben, es zu rudern bis zur anderen Seite. Das heißt, hier die Jünger hatten so voraus, weiß ich was, 10, vielleicht 15 Kilometer. Und wir denken immer, das ist zack, irgendwie schnell erledigt. Aber in der Tat ist es so, dass sie eine Reise von, weiß ich was, 4 bis 6 Stunden vor sich hatten. Und was geschieht dann? Und in Vers 38 lesen wir, dass Jesus, und er war hinten auf dem Schiff und er schlief auf einem Kissen. Das ist auch etwas, was das Evangelist Markus von Jesus weitergibt. Dass Jesus in seiner Menschgestalt ein wahrer Mensch war. Er ist ganz Mensch. Er ist müde jetzt von dem ganzen Tag, alles was sie gemacht hatten, und er brauchte Ruhe. Und was macht er dann? Er schläft gleich ein. Die Jünger rudern da, paddeln da und die besprechen wahrscheinlich, was sie erlebt haben den Tag hindurch. Aber Jesus Christus schläft ein. Wer ist eigentlich dieses Jesus, war unsere erste Frage. Hier ist die erste Antwort. Dieser Jesus ist ein wahrer Mensch. Er ist der, der uns verstehen kann, der Schöpfer, der auch Ruhe brauchte, wie wir manchmal. In Jesus wird Gott Mensch, ein ganzer Mensch, und das müssen wir immer wieder neu begreifen. Und deswegen können wir mit ihm allem zu ihm kommen. Das alles, was uns beschwert, das alles, was uns Sorgen macht, können wir zu Jesus bringen. Weil er uns versteht. Er hat das erlebt. Ich habe hier noch schöne Bilder gemacht. Das war der zweite Abend, wo wir da in Galiläa waren. Da war Vollmond über die Golanhöhe. Ein ruhiges Abend. Und so war dann das Morgen danach auch ein ruhiges Morgen. Wir haben keinen Sturm jetzt erlebt. Ja? Aber wir gehen weiter. Das Boot mit Jesus und die Jünger waren nicht allein auf das Wasser. Wir lesen, oder Markus berichtet es, dass andere unterwegs waren. Vers 36, und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn, wie er im Schiff war, und es waren mehr Schiffe bei ihm. Viele Leute sind unterwegs dann zu Fuß und gehen dann nach Hause wieder zu Fuß. Aber anderen sind mit Jesus Christus mitgekommen oder mit den Jüngern mitgekommen. Und das waren verschiedene Boote. So fahren dann alle los, irgendwie manche unterwegs, aber manche mit Booten. Kein rauer Wind ist in Sicht, spiegelglatter See. So haben wir es auch da erlebt, wo wir mit dem Boot auf dem See waren. Aber bald werden sie auf anderen Ufern sein, meinten sie. Und schließlich waren die vielen Jünger, die mit Jesus jetzt unterwegs waren, erfahrene Seeleute, die schon oft den See Genezareth passiert haben. So ist es oft mit uns. Wir als Christen, wir leben in unserem Leben hier und denken, wir haben alles im Griff. Denken wir, wir haben alles irgendwie ordentlich aufgebaut und das muss alles ordentlich laufen. Aber wie sie es auch erlebt haben, sie sollten sich aber täuschen. Was passiert? Vers 37 sagt uns, und es erhob sich ein großer Windwirbel und warf Wellen in das Schiff, sodass das Schiff voll ward. Wir müssen uns das sehr ein bisschen vorstellen. Wir waren dort und haben es dann deutlich gesehen. In einer Seite sind Berge und in der anderen Seite auch Berge. Und wenn du in diesen Tal, so gesagt, hereinsiehst, Ganz am Ende, weiß ich was, 20, 30, 40 Kilometer weiter, ist der große Hermonberg. Der Hermonberg ist der größte Berg dort in die Gegend, 2400 Meter über Meerspiegel. Und von diesem Hermonberg kommt dann Wind herunter, und dieses Wind kommt durch dieses Tal, und am Ende, so gesagt, dieses Tal ist dann der See Genezareth. Und dieses See Genezareth von nun, ganz schnell kann es aufwühlen. Das, womit keiner der Jünger gerechnet hatte, traf ein. Sie befanden sich in einem der schlimmsten Wirbelstürme, die sie erlebt hatten. Ich glaube, viele von uns erleben auch Stürme. Das heißt, Stürme in unserem Leben, kritische Situationen, die wir erleben müssen. Da ist vielleicht ein Vater, der plötzlich einen Herzinfarkt hat oder einen Schlaganfall. Das haben wir jetzt auch vor kurzem mit Freunden erlebt. Die Woche habe ich einen Freund in Brasilien verloren, 38 Jahre alt. Einfach da war er auf, geduscht hatte und dann schwere Kopfschmerzen gespürt. Ein riesiger Schlaganfall, noch im Krankenhaus eingeliefert, aber Nachmittag war er tot. Da ist vielleicht der Verlust die Arbeitsstelle oder ein Verkehrsunfall oder ein unerwarteter Krankenhausaufenthalt. Stürme, manchmal kündigen sie sich an und wir wissen, irgendwann werde ich was mitmachen, weil es so in diese Richtung geht, weil ich mich nicht irgendwie aufpasse. Aber normalerweise ist es so, dass es ganz plötzlich da ist. Stürme rütteln uns den Fundament und können unsere Existenz irgendwie bedrohen. Jetzt kommen wir nochmal zu Jesus, zu dem Vers, und da lesen wir in Vers 38. Und es war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Es passiert mit uns auch oft, dass wir denken, dass Gott gerade bei unserer Not, bei unserem Sturm, am Schlafen ist. Hat er das nicht gesehen, was bei mir geschieht? Wie konnte er das zulassen? Warum das? Oder warum gerade ich? Sind Fragen, die wir manchmal Gott stellen. Dabei, das müssen wir uns merken, hat Gott uns in die Bibel niemals versprochen, dass er alle Stürme von uns wegnimmt. Dass wir immer ruhiges Fahrwasser haben. Nein, ich habe noch einen Satz hier von Bruder Bernd gebraucht, auch Christen erleben Schläge, manchmal ganz unverhofft und schon fast brutal. Und das ist so. Manchmal wir erleben Schläge und Stürme, dass wir nicht erwarten und dass wir dann sowas von betroffen sind, dass wir nicht weiter wissen. Also von Stürmen sind wir nicht geschützt. Aber eins dürfen wir Gläubige wissen, auch in Sturm sind sie niemals allein. Oder wir sind niemals allein. Es geht mit Oder er geht mit, er trägt uns. Nur, das müssen wir mit Gott lernen und erlernen, dass er immer dabei ist. Die Jünger ruhten, die versuchten es weiterzumachen, wie sie konnten. Die trampeln und trampeln und so machen wir in unserem Leben auch. Wir versuchen immer mit eigener Faust, mit eigener Stärke, Kräfte weiterzumachen. Auf einmal besinnen sie, Jesus ist doch da. Wir müssen ihn aufwecken, sagten sie. Und das lesen wir im zweiten Teil des 38. Vers. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm. Meister, fragst du nicht danach, dass wir verderben? Ist schon interessant. Sie gehen und wecken ihn fast vorwurfsvoll mit dieser Negativ-Eindeutung. Und was passiert das heute mit uns? So ist es in unserem Leben, wenn wir Stürme erleben. Wir versuchen es selbst irgendwie in den Griff zu bekommen. Und irgendwann sehen wir, dass wir es nicht schaffen. Und was machen wir? Dann denken wir, ach, aber warte mal, ich bin doch ein Christ. Ich kann zu Gott kommen. Und manchmal machen wir es genau so dasselbe. Vorwurfsvoll kommen wir vor Gott und sagen, pass mal auf Gott, hast du es nicht gesehen? Vers 39 lesen wir dann, und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Jetzt kommt das, was wo niemand gerechnet hatte. Jesus wird wach, er hört da diese Gestummel, vielleicht den Geschrei von den Jüngern, wir gehen jetzt um. Und die Bibel sagt uns ganz genau, er bedroht den Wind. So als ob der Wind eine Person ist, dass der Wind Ohren hatte zu hören. Jesus spricht nur in griechischer Sprache dann zwei Worte, in Deutsch sind drei Worte, schweige und verstumme. Und was passiert dann? Die Jünger trauen ihre Augen und Ohren nicht. Das ist fast unmöglich. Oder das ist unmöglich. Der Wind legt sich, so als ob man von Sturm draußen nach Hause reingeht, schnell reingeht, die Tür zumacht und da ist jetzt die Ruhe. Der Wind ist wie weggeblasen. Wie ist sowas möglich? Wem gehört denn der Wind? Doch niemanden, dachten sie. Aber die Bibel spricht schon im Alten Testament, dass einem den Wind und das Meer gehorcht. Wem gehorcht das Meer, der Wind, der große Fisch? Diese gehorchen den Schöpfer der Welt. Wir lesen in unterschiedlichen Bibelversen, in Psalmen zum Beispiel, haben wir ein bisschen durchgeguckt, Psalm 65, Vers 7, Elberfelder Übersetzung lese ich, der da stillt den Brausen des Meeres, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völkerschaften und es fürchten sie die Bewohner den Enden der Erde vor deinen Zeichen. Wir wissen, dass der König David ein Prophet war. Und mir fällt es immer wieder neu ein, wie es in den Psalmen Prophetien da sind. Der Psalmist sagte schon, dass die Meere, die Wellen, die Getümmel der Völker Gott hören und dass die Menschen staunen werden. In Psalm 89, Vers 9 und 10, du herrschest über die ungestüme Meer und stillest seine Wellen, wenn sie sich erheben. Und dann in besonderer Weise der Psalm 107, und das lese ich euch vor, Psalm 107, 23 bis 32, lautet, die mit Schiffen auf dem Meer fuhren und trieben ihren Handel in großen Wassern, die des Herrn Werke erfahren haben, seine Wunder im Meer, wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob, und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund fuhren, dass ihre Seele vor Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkenen und wussten keinen Rat mehr. Die zum Herrn schrien in ihrer Not und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war und er sie zu Lande gebrachte nach ihrem Wunsch. Die sollen den Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. und ihn bei der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen. Er ist der Herr, der Schöpfer, der Erhalter dieser Welt. Es ist interessant hier in diesem Bibeltext, dass Jesus Christus nicht wie in anderen Bibeltexten macht, dass er in besonderer Weise sogar es vorspielt, dass er mit Gott redet und Gott dankt, zum Beispiel dabei Lazarus, wo Lazarus auferstanden wird, dass Jesus zu Gott betet und dankt, dass Gott ihm gehört hat. Hier macht er es ganz anders. Jesus betet den Vater nicht an jetzt. Jesus mit seiner Vollmacht sagt die Worte raus, schweig und verstumme. Und alles gehört ihm. Die Jünger wurden schon beim Sturm so erfasst. Die hatten so eine Angst. Aber jetzt jagt noch etwas anderes ihnen die Furcht an. Ganz leise begreifen sie, Wind und Meer gehorchen nur Gott. Ja, dann muss Jesus der Schöpfer selbst sein. Ich habe hier ein Bild gefunden im Internet. Da ist Jesus schlafen, wahrer Mann. Er fühlte sich müde, er fühlte Schmerz und hatte Hunger, aber er war auch wahrer Gott. Zeigte Macht über die Winde, Blitze und Meer. Dann muss Jesus Christus Gott selbst sein. Als Juden, gottesfürchtige Männer, die haben es kaum gewagt zu sagen. Jesus redet aber dann weiter zu ihnen und befehlen wie den Wind, sondern eher eindringen. Vers 40, und er sprach zu ihnen, wie seid ihr so furchtsam, wie dass ihr keinen Glauben habt. Mit anderer Übersetzung lautet es, habt ihr noch keinen Glauben? Und das ist vielleicht die Frage, die wir uns stellen müssen. Wie sieht es mit uns aus? Wir haben heute schon viel gehört. Ich danke, dass der Waldemar uns fast in diese Botschaft jetzt eingeführt hat. Mit dem Gedanken, was ist ein bekehrter Mensch? Was ist ein wiedergeborener Mensch? Viele von uns Christen sind zwar bekehrt, aber ob die Wiedergeburt wirklich erlebt haben, was ist mit deinem Glauben? Wir haben es schon am Donnerstag, das war auch ganz Besonderes, dieses Beispiel gesehen, oder Waldemar hat es uns erzählt, das haben wir am Mittwochabend gehört. Da ist dieses Glas Wasser und dieses Beutel Tee. Und viele wissen, viele erkennen, dass Jesus Christus dieses Beuteltee, was ganz Besonderes in unseres Leben, unseres Glas Wasser hier machen kann. Viele haben schon so viel gehört, aber wagen diesen Schritt nicht, Jesus Christus wirklich in sich eintauchen lassen. Sie hatten gemerkt, dass in Jesus Gott ihnen begegnet. Dass in Jesus Christus Gott uns begegnet hat. Und doch fielen sie wieder um, zweifelten, gerade dann, wenn es drauf ankam. So ist es mit uns. Wenn Stürme dann uns entgegenkommen, dann zweifeln wir. Dann wird unser Glauben sowas von klein. Jesus sagt, was seid ihr so feige, in andere Worte. Ihr lebt und schreit ja so, als ob es keinen Gott gäbe. In Vers 41 lesen wir, und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander. Wer ist der? Denn Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wenn sie sich vorher gefürchtet hatten, wenn sie vorher Angst hatten von dem Sturm, umso mehr jetzt, dass sie begreifen haben, wir sind in der Gegenwart des Schöpfers. Gott selbst ist mit uns. Die Frage zu Ende ist, wer ist Jesus für mich oder für dich? Ist er der, der dir Friede schenkt, der dir Freude schenkt, der die Zuversicht oder sogar Geborgenheit schenkt? Oder ist der, der dir noch Furcht einjagt, der dir Angst vielleicht einjagt, der im Gegenteil dann Kummer und Sorgen oder sogar Zweifel bringt? Später, wie gesagt, das ist jetzt Anfang der Geschichte der Jünger mit Jesus, so gesagt. Aber später dann, durch den Heiligen Geist, haben sie erkannt, wer Jesus wirklich ist. Und dann hatten sie Mut und Kraft und waren überzeugt, dass Jesus Christus, und pass mal auf, wir brauchen immer wieder dieses Wort, Erlöser ist. Erlöser bedeutet, so verstehe ich die deutsche Sprache, jemand, der mir löst von meiner Angst, von meinen Sorgen, von was mir irgendwie niedermachen will. Und das gibt sehr viel in unserem Leben. Sachen, die uns niedermachen wollen. Aber Jesus will uns davon erlösen. Möge Gott uns helfen zu erkennen, dass in Jesus Hoffnung ist. Und viele denken, dass diese Hoffnung, und das merke ich immer wieder hier neu, nur für dieses Leben ist, dass Jesus mir hier helfen, sofort helfen muss oder da sofort helfen muss. Das lesen wir nie in der Bibel nicht. Die Hoffnung ist wie immer, besondererweise für die Ewigkeit. Möge Gott uns helfen, dass wir unseres, das haben wir heute mit den Kindern auch gesehen, unser Haus aufbauen. Nicht in unsere hiesigen Leben haben, sagen die Schwaben. Ja? Mit Hobbys, Freunde, das war da drauf geschrieben, dieses Haus. Schule, Mode, Sport. Möge Gott uns helfen, dass wir unser Leben auf die Hoffnung, die Jesus Christus gibt, aufbauen. Ich will mit euch noch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du zu dieser Welt gekommen bist. Als Gott, als wahrer Gott, bist du Mensch geworden. Mensch, der Hunger fühlte, der müde wurde, der irgendwie auch uns begegnet mit dieser Menschheit, dass wir es begreifen könnten, dass wir es auch so leben können, wie du lebst. Ohne Angst, ohne Furcht, durch Glauben, Vertrauen schenkst und Hoffnung gibst. Herr, du kennst jeden Einzelnen, der heute da ist, und du weißt auch jedem, was jeden mit sich bringt, wo jeder seinen Sturm jetzt irgendwie mitmacht. Herr, wir wollen unser Leben dir anvertrauen und nicht nur von Wissen, aber es in Wirklichkeit erkennen und bekennen und im Glauben es aufnehmen. Deshalb hilfe, Herr, dass dieses Wort, der jetzt heute Morgen als Samen wieder gesät wurde, Früchte bringt, dass diese Früchte dann zum Glauben, zum Vertrauen an dir wachsen können und dass wir begreifen können, dass wir schon Sieger sind in Christus Jesus. Ich danke dir, Herr, für das alles, was wir heute Morgen schon gehört haben. Sei mit uns weiter in diese neue Woche, die jetzt wieder anfängt. Wir glauben, dass du dieser Gott mit uns bist und dass du mit uns wandelst. Und deshalb hilf uns immer wieder neu zu bedenken und zu erkennen, dass wir mit dir gehen und dir dann unserem Leben anvertrauen können. Das, was wir uns Sorgen bringen, vor dir bringen können, dass wir uns irgendwie Kummer schafft, dass wir es vor dir legen dürfen. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du uns diese Zuversicht gibst. Segne uns weiter in diesem Tag und in diese neue Woche. Amen.